Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Der dressierte Mann von Esther Vilar ist ein provokantes, gesellschaftskritisches Sachbuch, das gängige Vorstellungen über Geschlechterrollen radikal in Frage stellt. In pointierter, teils polemischer Argumentation dreht Vilar die übliche Perspektive um. Nicht Frauen, so ihre These, seien die strukturell Benachteiligten, sondern Männer würden in modernen Beziehungen und sozialen Erwartungen systematisch in Versorger- und Leistungsrollen gedrängt. Das Buch entstand im Kontext der Debatten um Emanzipation und neue Rollenbilder und löste bereits bei Erscheinen heftige Kontroversen aus. Vilar beschreibt Mechanismen, mit denen Männer Anerkennung, Liebe und Zugehörigkeit über Arbeit, Status und materiellen Einsatz erkaufen sollen, während weibliche Bedürfnisse und gesellschaftliche Normen diese Dynamik verstärken könnten. Auch wenn viele Leserinnen und Leser die Schlussfolgerungen nicht teilen, gilt das Werk als streitbarer Beitrag zur Diskussion über Macht, Abhängigkeit und Austauschbeziehungen zwischen den Geschlechtern. Es eignet sich besonders für alle, die argumentative Reibung und gesellschaftliche Selbstprüfung suchen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, Umkehr der Opferrolle und die zentrale These des Buches. Ein Kernanliegen des Buches ist die Umkehr einer verbreiteten Erzählung. Vilar stellt Männer als die Gruppe dar, die im Alltag stärker instrumentalisiert werde. Sie argumentiert, dass gesellschaftliche Erwartungen Männer früh auf Leistung, Konkurrenz und Versorgung trimmen. Anerkennung entstehe weniger aus dem Sein als aus dem Erbringen. Und das werde in Partnerschaften, Familienmodellen und im Arbeitsleben reproduziert. Damit verbindet sie eine klare, zugespitzte These. Viele Beziehungsarrangements seien implizite Tauschverhältnisse, in denen männliche Arbeitskraft, Einkommen und Status gegen emotionale Zugehörigkeit, Sexualität oder soziale Akzeptanz eingesetzt würden. Die Stärke dieses Ansatzes liegt darin, Routinen sichtbar zu machen, die sonst als selbstverständlich gelten. Etwa die Vorstellung, der Mann müsse Sicherheit bieten und Probleme lösen. Gleichzeitig ist die These bewusst generalisierend und lädt zur kritischen Prüfung ein. Was ist kulturell geprägt? Was individuell? Was historisch bedingt? Gerade diese Zuspitzung zwingt Leser dazu, eigene Annahmen über Macht und Benachteiligung zu reflektieren und die Vielschichtigkeit moderner Geschlechterrealitäten mitzudenken. Zweitens. Soziale Dressur, Erziehung, Erwartung und die Formung männlicher Identität. Vilar beschreibt die Dressur des Mannes als langes Lernprogramm, das schon in Kindheit und Jugend beginnt. Jungen würden dazu angehalten, Härte zu zeigen, Risiken einzugehen, Verantwortung zu tragen und sich über Leistung zu definieren. Emotionale Bedürfnisse oder Unsicherheit seien dagegen häufig tabuisiert oder würden abgewertet. Im Ergebnis entstehe ein Identitätsmodell, in dem Selbstwert an Nützlichkeit gekoppelt ist. Das Buch diskutiert solche Mechanismen nicht nur in der Familie, sondern auch in Schule, Beruf und öffentlicher Anerkennung. Wer erfolgreich ist, gilt als wertvoll. Wer scheitert, verliert Status. Vilar deutet dies als eine Form sozialer Kontrolle, die Männer in berechenbare Rollen presst. Interessant ist dabei die Frage, wie sehr Menschen diese Muster übernehmen, ohne sie zu bemerken. Lesende können aus diesem Kapitel einen analytischen Blick auf die eigenen Prägungen gewinnen. Welche Erwartungen habe ich an Männer? Welche an Frauen? Wo belohne ich Selbstaufopferung? Wo sanktioniere ich Verletzlichkeit? Unabhängig davon, ob man Vilars Wertung teilt, wird deutlich, wie mächtig Normen wirken, wenn sie über Lob, Scham und Zugehörigkeit vermittelt werden. Drittens. Partnerschaft als Austauschsystem. Liebe, Versorgung und Abhängigkeiten. Ein weiteres zentrales Thema ist die Darstellung der Partnerschaft als System wechselseitiger Abhängigkeiten, in dem Rollen nicht nur romantisch, sondern auch funktional verteilt werden. Vilar behauptet, Männer würden in vielen Beziehungen in eine dauerhafte Bringschuld geraten, indem von ihnen Stabilität, Einkommen, Status und Schutz erwartet werden. Frauen erscheinen in dieser Perspektive als diejenigen, die den Zugang zu Anerkennung und Intimität steuern und dadurch Einfluss gewinnen. Ob man diese Interpretation überzeugend findet oder nicht, Sie lenkt den Blick auf oft unausgesprochene Vereinbarungen. Wer organisiert welches Lebensrisiko? Wer trägt finanzielle Lasten? Wer leistet unsichtbare Beziehungsarbeit? Das Buch provoziert, indem es emotionale Bindung und materielle Versorgung stärker verknüpft, als es gängigen Idealen entspricht. Leser können daraus einen Prüfstein machen. Welche Erwartungen sind fair? Welche unausgewogen? Welche Leistungen werden gesehen? Welche als selbstverständlich vorausgesetzt? Gerade in Zeiten, in denen traditionelle Modelle aufbrechen, wirkt diese Betrachtung wie eine kontroverse Diagnose. Sie kann helfen, über Gleichwertigkeit nicht nur moralisch, sondern auch praktisch zu sprechen, inklusive Macht, Verhandlung und Grenzen. Viertens, Kritik an Emanzipationsnarrativen. Und die Frage nach Gleichberechtigung. Villar setzt sich kritisch mit bestimmten Emanzipationsnarrativen auseinander, insbesondere mit der Vorstellung, dass gesellschaftlicher Fortschritt automatisch zu symmetrischen Lasten und Chancen führe. Sie behauptet, dass sich Privilegien und Pflichten oft verschieben, ohne dass neue Ungleichgewichte benannt werden. Dabei attackiert sie nicht nur Rollenbilder, sondern auch moralische Selbstbilder. Wer gilt als fortschrittlich, wer als rückständig? Und welche Interessen verstecken sich hinter moralischer Sprache? Das Buch regt an, Gleichberechtigung als Balance von Rechten und Pflichten zu betrachten, nicht nur als Forderung nach Vorteilen. Zugleich ist hier die größte Reibungsfläche. Villars Argumentation wird häufig als einseitig, verallgemeinernd oder als Gegenpolemik wahrgenommen. Genau deshalb kann dieses Thema produktiv sein, wenn man es als Diskussionsangebot liest. Lesende können lernen, Argumente zu trennen. Welche Beobachtung ist plausibel? Welche Schlussfolgerung überzogen? Wie kann man über strukturelle Benachteiligung sprechen, ohne die jeweils andere Seite zu karikieren? Als intellektueller Stachel zwingt das Buch dazu, die eigenen Kriterien für Fairness, Verantwortung und gegenseitige Anerkennung zu präzisieren. Schließlich Kontroverse. Wirkung und der Nutzen einer unbequemen Perspektive. Der dressierte Mann ist weniger ein neutrales Analysebuch als eine bewusst provokative Intervention. Seine Wirkung erklärt sich aus dem Bruch mit gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten und aus dem rhetorischen Stil, der Zuspitzung als Methode nutzt. Dieses Thema betrifft nicht nur den Inhalt, sondern auch die Lesehaltung. Wie geht man mit Texten um, die übertreiben, polarisieren oder verletzen können, aber zugleich Denkanstöße liefern? Villar zwingt dazu, zwischen Empörung und Erkenntnis zu unterscheiden. Die Kontroverse um das Buch zeigt, wie emotional Geschlechterdebatten sind und wie stark persönliche Erfahrungen die Bewertung prägen. Für Leser kann der Nutzen darin liegen, die eigene Argumentationsfähigkeit zu schärfen. Man prüft Behauptungen, sucht Gegenbeispiele, ordnet historische Kontexte ein und fragt nach empirischer Tragfähigkeit. Zudem macht das Buch sichtbar, wie Sprache Macht ausüben kann, indem sie Rollen als naturgegeben oder als manipulative Strategie darstellt. Auch wer widerspricht, kann daraus Gewinn ziehen, weil Widerspruch genaue Begriffe und bessere Fragen erfordert. So wird die Lektüre zu einer Übung in kritischem Denken über Beziehungen, Erwartungen und gesellschaftliche Zuschreibungen. Zusammenfassend: Das Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die Geschlechterrollen nicht nur als private Frage, sondern als gesellschaftliches System betrachten und bereit sind, mit einer unbequemen, teils polemischen Perspektive zu ringen. Besonders geeignet ist es für Menschen, die Debattenkultur schätzen, Argumente auseinandernehmen können und in der Lage sind, zwischen Beobachtung, Interpretation und Zuspitzung zu unterscheiden. Der Nutzen für das eigene Leben liegt weniger in konkreten Ratgebertipps als in der Schärfung des Blicks auf Erwartungen in Beziehungen, Familie und Beruf. Wer das Buch ernsthaft prüft, kann die eigenen Annahmen über Fairness, Verantwortung, emotionale Arbeit und finanzielle Lasten klarer benennen und in Gesprächen besser verhandeln. Im Vergleich zu vielen ähnlichen Titeln, die entweder affirmativ bestärken oder moralisch belehren, hat dieses Werk einen besonderen Kaufwert. Es ist ein konsequent gegen den Strich gebürsteter Gegenentwurf, der Widerspruch erzeugt und dadurch Reflexion erzwingt. Gerade weil es nicht konsensfähig sein will, liefert es Reibung, die andere Bücher oft vermeiden. Wer intellektuelle Herausforderung sucht, bekommt hier ein prägnantes, diskussionsstarkes Stück Zeitdiagnose. Wenn Sie unterstützen möchten, Esther Villar, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe? Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.